Genau, Matthäus 28. Ne? Der Auftrag, hinzugehen zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, und ihnen vom Evangelium zu erzählen. Und das ist kurz zusammengefasst, worum es auch dann um Jüngerschaft geht. Jesus hat uns ja aufgerufen, wir sollen zu Jüngern machen, zu Nachfolgern Jesu, zu den Menschen hingehen, die noch keine Jünger Jesu sind, ihnen das Evangelium bringen, sodass sie sich für Jesus im besten Falle entscheiden. Und das Thema Jüngerschaft ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Christen in erster Linie natürlich, weil nur wir sind Jünger Jesu. Und es gibt einen Vers in der Bibel, der mich diesbezüglich total angesprochen hat. Und den wollen wir jetzt gleich auch zusammen lesen aus dem Kolosserbrief. Könnt ihr schon mal suchen. Kolosser ist im Neuen Testament, so in der Mitte ungefähr. Und Jüngerschaft ist unzertrennlich verbunden mit Gemeinde sein. Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, jemand, der Jünger Jesus sein will, so wie es die Bibel sagt, muss einer Gemeinde angeschlossen sein. Es gibt so Christen, die sagen, brauche ich nicht, Gemeinde brauche ich nicht. Ich bin Christ und ich lebe auf meiner einsamen Insel sozusagen und das reicht mir. Aber ich denke nicht, dass es das ist, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt, wir sollen in einer Gemeinde sein. Wir sollen uns dort einsetzen. Und die Gemeinde ist wichtig. Jüngerschaft bedeutet, oder wer von euch hat eine Definition? Was ist denn überhaupt Jüngerschaft? Hat jemand so ein Stichwort einfach? Was bedeutet Jüngerschaft? Nachfolge? Was hast du? Jesus ähnlicher werden? Noch eine Idee? Mitarbeiter? Schüler? Ja? Ich glaube, ein großes Ziel, für mich habe ich es rausgeschrieben, ist eben auch, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und dann sind die anderen Aspekte sind da drin auch zu finden. Wir sollen wachsen in unserem Glaubensleben. Und ich habe das hier auch schon öfters gesagt, da wo wir stehen bleiben, da wo wir ein Baby bleiben im Glauben, stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Wenn ein Baby geboren wird, oder dann freuen wir uns, 51 Zentimeter, 3,5 Kilo, keine Ahnung, wunderbar, ja, toll. So, wenn ein Fünfjähriger jetzt immer noch 51 Zentimeter und 3,5 Kilo wiegt, dann stimmt irgendwas nicht. Und so ist es doch eigentlich bei Christen auch. Wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir Jesus kennenlernen, dann ist es normal, dass wir 51 Zentimeter und 3,5 Kilo sind. Aber wenn wir 10 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind und wir sind immer noch da, wo wir am Anfang stehen, dann sollten wir dringend zum Arzt gehen. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Wir sollen wachsen in unserem Glaubensleben. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und manchmal stelle ich fest, dass Gemeinden oder dass Christen in Gemeinden und vielleicht sogar auch ganze Gemeinden nicht wachsen. Sie bleiben da, wo sie waren. Und das ist eigentlich traurig und das ist nicht das, was Gottes Wort uns sagt. Ja, wir sollen uns nicht nur umeinander drehen, die Gemeinschaft, toll, super, alles gut, aber wir sollen wachsen, Jesus immer ähnlicher werden. Und jetzt lesen wir den Vers aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 28. Ich habe ihn hier mal in verschiedenen Übersetzungen aufgeschrieben. Kolosser 1, Vers 28, da geht es eben um das Thema Jüngerschaft. Und Paulus schreibt hier, den verkündigen wir, Christus. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Ich lese nochmal oben aus der Elberfelder. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und ich habe 3 Punkte, die wir heute miteinander behandeln wollen. Erstens ist, was ist eigentlich das Herz der Jüngerschaft? Zweitens, gibt es irgendwelche Werkzeuge, die uns helfen in der Jüngerschaft? Und drittens, was ist eigentlich das Ziel der Jüngerschaft? Und alles finden wir in diesem einen Vers. Punkt 1, das Herz der Jüngerschaft. Ich lese ihn nochmal. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, Elberfelder. Das heißt, Paulus fängt hier an und er sagt, ihn verkündigen wir. Er, Christus, er ist das Zentrum, er ist das Herz. In ihm finden wir die Hoffnung für unser Leben zurück. Diesen Christus, der die Hoffnung ist, ihn verkündigen wir, ihn machen wir bekannt, ihn predigen wir. Ich war gestern in Rastatt auf einer Hochzeit, also bei Karlsruhe da unten, eine junge Frau aus unserer Schweinfurter Gemeinde, hat einen jungen Mann aus der Rastatter Gemeinde geheiratet und gestern war die Hochzeit, 350 Leute ungefähr. Und es war einfach so erfrischend, fand ich für mich, wie so ein junges Ehepaar, ich glaube 24 und 25 so um den Dreh rum, wie sie ein Ziel hatten und auch ganz besonders für den gestrigen Tag ist, wir wollen Christus verkündigen. Und der ganze Tag, das war dieser Leitfaden durch diesen ganzen Tag, Christus verkündigen. Es ging nicht um sie als Brautpaar, auch natürlich, aber zentral stand dieser Gedanke, wir wollen Christus verkündigen. Fand ich total ergreifend, total schön. Paulus sagt hier, ihn verkündigen wir. Wer verbirgt sich denn hinter diesem Wir? Wen meint Paulus denn damit, wenn er das schreibt? Zum einen natürlich meinte Paulus sich selber, sein Team, mit dem er unterwegs war. Überall, wo sie kamen, haben sie das Evangelium verkündigt. Im Kolosserbrief ganz konkret ist die Rede von Paulus, von Timotheus, von einem Epaphras, Kapitel 1 lesen wir das. Es waren drei total unterschiedliche Diener Gottes, die gemeinsam ein Ziel vor Augen hatten, nämlich wir wollen Christus verkündigen. Diese drei Männer, die waren nicht von einer Sache begeistert, die waren nicht von einer Gemeinde begeistert oder von einer Methode begeistert. Diese drei Männer waren von Christus begeistert. Ihnen ging es um Christus. Und ich denke, das ist ein erster wichtiger Punkt. Veränderung im Herzen von Menschen ist nur durch Jesus Christus, durch seinen Geist möglich. Strukturen, Methoden können hilfreich sein. Und es ist gut, dass wir darüber nachdenken, als Gemeinde auch, welche Strukturen haben wir. Helfen uns die Strukturen, die wir haben, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist gut, das ist hilfreich, sollen wir auf alle Fälle machen. Aber eine Struktur, eine Methode dient immer nur dem einen Ziel. Oder sollte immer nur dem einen Ziel dienen, nämlich Christus verkündigen. Er ist das Zentrum unserer Verkündigung. Wer von euch weiß denn, was der Unterschied ist zwischen der Bekehrung und der Wiedergeburt? Habe ich, glaube ich, schon öfters gefragt. Frage ich regelmäßig in meinen Predigten. Kommen immer falsche Antworten. Was ist der Unterschied zwischen Bekehrung und Wiedergeburt? Wer hat eine Idee? Micha, du musst schweigen. Wer hat eine Idee? Weil oft gebrauchen wir diese zwei Wörter als eins, als Synonym. Doch, doch, doch. Die Micha darf auch gleich. Nein, sag mal, Frank. Ganz genau richtig, ja. 100 Punkte. Ja. Johannes 1, Vers 12 sagt, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gegeben gibt. Das heißt, Bekehrung ist meine Tat, die der Mensch tut. Ich will umkehren von meinem alten Weg und will mich zu Gott hinkehren. Ich bekehre mich. Gott muss sich nicht bekehren. Ja, ich bekehre mich. Und was schenkt Gott, wenn ich mich bekehre, wenn ich mich ihm zuwende, dann schenkt er die geistliche Geburt. Und das geht beides Hand in Hand. Das heißt, wenn du dich bekehrst zu Jesus, dann schenkt Gott die geistliche Geburt, die Wiedergeburt. Es geht Hand in Hand. Ohne Bekehrung keine geistliche Geburt. Ja, es gehört zusammen, unzertrennlich zusammen. Es gibt einen amerikanischen Theologen, David Paul Tripp, sieht auch aus wie ein Amerikaner, finde ich. Der hat mal gesagt oder geschrieben, er, Christus, ist die einzige Antwort. Deshalb dürfen wir nie eine Botschaft anbieten, die nicht die gute Nachricht ist. Wir dürfen unseren Mitmenschen kein System anbieten, sondern wir müssen sie zu einer Person, zum Erlöser hinbringen. Nur er ist die Hoffnung. Und er hat recht. Wir sollen die Leute immer zu Christus hinführen, weil er, nur er das Zentrum ist. Und wo wir abweichen von dieser Lehre, sind wir eigentlich nicht gut oder ja, läuft es eigentlich falsch. Ja, Christus ist das Zentrum. Er ist der Einzige, der für uns am Kreuz gestorben ist. Es geht immer um die Person Jesu Christi. Bei uns laufen gerade 2 Basis-Bibelkurse, einen hier in Gnetzgau mit einem älteren Ehepaar, in Zell mit einem älteren Ehepaar und einen bei der Micha zu Hause mit 3 jungen Frauen, auch einer aus Gnetzgau und 2 Nachbarinnen von der Micha. Und wir hatten Donnerstag den dritten Teil und im dritten Teil vom BBK geht es eben über Jesus Christus als Person. Und ich fand es total super, wie viele Fragen diese Frauen hatten und wie sie auch mit ihren Zweifeln genannt haben. Ja, Jesus ist Mensch, Jesus ist Gott, finde ich schwierig, das hat eine gesagt. Aber es dreht sich in unserem Glaubensleben und auch bei uns als Gemeinde immer um diese eine Person, Jesus Christus. Alles andere sollte sich dem unterordnen. Weil der Ungläubige Veränderung braucht und weil der Gläubige Veränderung braucht in seinem Herzen, brauchen wir alle Christus. Das heißt, der Ungläubige braucht Christus, der frisch Bekehrte braucht Christus und auch der langjährige Nachfolger braucht Jesus. Und deshalb finden wir in unserem Text einen dreifachen Hinweis, wie das denn ausschauen kann. Paulus sagt, in ihn verkündigen wir und wie? Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das heißt, Paulus sagt hier, es geht um jeden Menschen, um jeden Einzelnen. Und das war für uns immer wichtig, wir waren ja viele Jahre in der Mission, in der Außenmission, es war für uns immer wichtig, diesen Einzelnen vor Augen zu halten. Ja, und es gibt ja genug Beispiele, Gleichnisse, Lukas 15 zum Beispiel, wo Jesus sagt, es geht um diesen Einzelnen, um das eine verlorene Schaf und so weiter. Es geht um den Einzelnen. Wir alle brauchen Jesus als einzelne Person. Uns gilt dieser biblische Auftrag, dass wir Jesus eben immer ähnlicher werden. Jüngerschaft hat also mit jeder Person zu tun, als Person. Und deshalb dürfen wir auch das Thema Evangelisation niemals unterm Tisch fallen lassen. Jüngerschaft und Evangelisation gehören zusammen. Der biblische Auftrag, Matthäus 28, ist da deutlich, denke ich. Das heißt, Jüngerschaft fängt damit an, dass wir hingehen und Christus verkündigen. Ich denke, es wäre gefährlich, es wäre auf jeden Fall mal ungesund, wenn wir Jüngerschaft so in 2 teilen. Das heißt, wenn wir uns auf der einen Seite nur darauf konzentrieren, zu evangelisieren und wir hoffen, dass die Stühle alle voll werden und wir evangelisieren und evangelisieren und evangelisieren und eine Gemeinde, die nur aus Evangelisten besteht, ist keine gesunde Gemeinde. Und andersrum, wenn eine Gemeinde aus keinem einzigen Evangelisten besteht, sondern nur aus Hirten zum Beispiel, ist es auch eine ungesunde Gemeinde. Ja, die Bibel sagt nicht einfach so, es gibt verschiedene Gaben in der Gemeinde. Es gibt Hirten, es gibt Evangelisten, es gibt Apostel, es gibt Propheten und es gibt Lehrer. Dieser fünffältige Dienst, der oft genannt wird. Es ist wichtig für uns auch als Gemeinde, dass dieser fünffältige Dienst anwesend ist. Und da, wo er nicht ist, da dürfen wir uns danach ausstrecken, dass Gott diese Gaben schenkt. Und da können wir uns selber mal fragen als Gemeinde, sind diese 5 Dienste zur Aufarbeitung der Gemeinde eigentlich bei uns anwesend? Gibt es Evangelisten? Gibt es Apostel? Gibt es Propheten? Gibt es Lehrer? Gibt es, was habe ich jetzt vergessen? Hirten, genau. Gibt es die? Und wenn nicht, lasst uns dafür beten. Ich habe einen interessanten Satz gelesen, fand ich cool. Ganz einfach, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist, ihn verkündigen wir. Christus verkündigen wir. Es geht immer um Jesus Christus. Das ist der Hauptauftrag und den müssen wir verstehen für uns als Gemeinde. Ein Freund von uns aus unserer belgischen Gemeinde, der hat mal diese Geschichte erzählt. Ist ein klein bisschen länger, aber ich lese trotzdem vor. Leo heißt der Gute. Leo erzählt diese Geschichte von einem sogenannten Seenotrettungsdienst, kennt er vielleicht. An einem sehr gefährlichen Küstenabschnitt, wo es häufig zu Schiffsunglücken kam, wurde eine kleine, eher armselige Seenotrettungsstation errichtet. Das Gebäude war kaum mehr als eine Hütte. Es gab auch nur ein einziges Boot. Aber die wenigen hingegebenen Seeleute hielten ständig Ausschau nach verunglückten Schiffen. Ohne an sich selbst zu denken, fuhren sie bei Tag und Nacht hinaus und sie suchten bis zur eigenen Erschöpfung nach jedem, der in Not war. Durch ihren aufopferungsvollen Dienst konnten viele Leben gerettet werden. Nach einer Weile wurde die Station in der ganzen Gegend berühmt. Ein Teil der Geretteten und einige aus der Umgegend wollten sich an der Arbeit beteiligen. Sie gaben ihre Zeit und sie gaben ihr Geld. Neue Boote wurden gekauft und zusätzliche Besatzung wurde ausgebildet. Die Station wurde größer und größer. Ein Teil der Mitglieder war inzwischen mit der alten Hütte nicht mehr zufrieden. Sie waren der Ansicht, dass die aus der See Geretteten eine größere, eine schönere Unterkunft bräuchten. Und so wurden die armseligen Liegen gegen gute Krankenhausbetten ausgetauscht. Und das jetzt vergrößerte Gebäude bekam zusätzliches Mobiliar. Es dauerte nicht lange und die Station wurde zum beliebten Treffpunkt der Mitglieder, um die Arbeit zu diskutieren. Die Umbauarbeiten wurden fortgesetzt und ganz allmählich fing die Station mehr einem Clubraum als einer Seenotrettungsstation zu ähneln. Leider waren immer weniger Mitglieder bereit, auf Rettungsfahrt zu gehen und so wurden professionelle Crews angeworben, deren Auftrag es war, den Rettungsdienst zu erledigen. Ein Rettungsboot fand sich noch immer auf dem Briefpapier des Vereins und im großen Saal stand der verkleinerte Nachbau des ersten Rettungsbootes. Eines Tages kenterte ein besonders großes Schiff und die Crews lieferten viele Bootsladungen voll von kalten, nassen und halb ertrunkenen Menschen ab. Sie waren schmutzig, voller Flecken und sie waren krank. Der schöne neue Clubraum wurde furchtbar dreckig. Das Gebäudekomitee des Vereins beschloss daraufhin unverzüglich den Bau eines Duschraums außerhalb, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Vereinsgebäudes vernünftig säubern konnte. In der nächsten Mitgliederversammlung trat ein Riss in der Mitgliedschaft zutage. Die meisten Mitglieder wollten den Seenotrettungsdienst nun komplett einstellen. Sie meinten, er sei unpassend und eine Behinderung des normalen Vereinslebens. Einige wenige Mitglieder waren der anderen Meinung. Sie vertraten die Ansicht, dass der Seenotrettungsdienst das wichtigste Ziel sei. Schließlich wurden sie doch Seenotrettungsstation genannt. Aber diese kleine Gruppe konnte sich nicht durchsetzen. Wenn sie unbedingt Leben retten wollten, sollten sie weiter unten an der Küste eine eigene Seenotrettungsstation aufbauen und betreiben. Die Jahre gingen vorbei und die neue Station sah sich denselben Problemen gegenüber, die schon bei der ersten Station aufgetreten waren. Sie verwandelten sich auch in einen Club, der das erste Ziel, nämlich Leben zu retten, immer mehr aus dem Blickfeld verlor. Und wieder waren es einige wenige Mitglieder, die an dem alten Ziel festhielten und eine neue Rettungsstation gründeten. Die Geschichte wiederholte sich immer wieder. Und wenn ihr heute diesen Küstenstreifen besucht, dann findet ihr eine ganze Anzahl sehr exklusiver Clubs am Strand. Auch die Anzahl der Schiffsunglücke ist nicht weniger geworden, aber die meisten Verunglückten ertrinken, weil es eben zu wenige Rettungskräfte gibt. Soweit mal diese fiktive, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, Geschichte. Was lehrt diese Geschichte uns denn? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wenn die Hauptsache zur Nebensache wird, dann sind auch wir als Gemeinde so ein exklusiver Club geworden. Vielleicht ein Kulturverein, wo man gerne hingeht, wo alles tipptopp ist, wo schön ist, wo man sich wohlfühlt, aber wo man den ursprünglichen Auftrag, nämlich hinzugehen und Jüngern und Menschen zu Jüngern zu machen, aus dem Auge verloren hat. Unser Auftrag ist es, geht hin und machet zu Jüngern. Jüngerschaft ist keine Option, sondern unser Auftrag. Jesus sagt ganz klar, geht hin, Nicht eventuell, wenn du noch Zeit hast, wenn das Gebäude erst in Ordnung ist. Nein, gehet hin, egal wie die Umstände sind. Gehet hin und mache zu Jüngern. Und wenn wir diesen Auftrag nicht mehr ausführen, dann haben wir als Gemeinde ganz einfach unsere Existenzgrundlage verloren. Dann können wir die Tür zuschließen. Dann hat es keinen Wert mehr. Das war der Punkt 1, der längste Punkt, ihr braucht keine Angst zu haben. Punkt 2, was sind denn die Werkzeuge oder die Methoden der Jüngerschaft? Ich lese nochmal vor, Kolosser 1, 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Von Jesus wissen wir es ja, Jesus, der zog überall hin, in jede Stadt, in jedes Gebiet, und er hat dort eben die Menschen gelehrt, hat ihnen das Evangelium gebracht. Überall, wohin er kam, sprach er vom Königreich Gottes. Und er gab seinen Jüngern genau den gleichen Auftrag. Er sagt, eifert mir nach, schaut auf mich, wie ich es mache, und jetzt macht ihr es ganz genauso. Das heißt, Jesus hat es vorgelebt und seine Jünger sollten das Gleiche tun. Nämlich anderen Gottes Wahrheit lehren und ihnen das Evangelium bringen. Und dieses Lehren, von dem Paulus hier schreibt, ist ein ganz wichtiger, sage ich mal, ein ganz wichtiges Werkzeug für Jüngerschaft. Und auch hier geht es um jeden Einzelnen. Ja? Im Grundtext, im griechischen Grundtext steht dieses Wort hier nicht im Plural, wie in unserer deutschen Übersetzung, sondern Singular, ja, wie heißt denn das deutsche Wort? Einzahl, genau, ist mir gerade entfallen. In der Einzahl, ganz genau, ja. Das heißt, wir sollen hingehen und die Menschen lehren. Was sollen wir ihnen denn lehren? Natürlich Gottes Wort, ist ja ganz klar. Ja, wir sollen ihnen nicht lehren, wie dein Fußballverein gestern gespielt hat und wie toll es ist und welche Regeln es gibt beim Fußball oder beim Baseball oder bei sonst was, sondern wir sollen sie unterweisen in dem Wort Gottes. Paulus gibt an Timotheus den Auftrag, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das heißt, hier kommt dieser Multiplikationsgedanke nochmal ins Spiel. Ja, ich werde gelehrt und ich soll das nicht für mich behalten, sondern ich soll wieder andere lehren, sodass sie weiter lehren können. Und so entsteht eigentlich eine ganze Bewegung. Paulus hat Timotheus unterwiesen und gelehrt, und Timotheus sollte eben das, was er von Paulus gelernt hat, wieder anderen weitergeben, wieder an andere weitergeben. Hier könnten wir so einfach die Worte mal nennen, will ja weiter nicht darauf eingehen, dass wir eine Zweierschaft haben. Oder das neudeutsche Wort, dass wir Mentoren haben, dass wir Mentoring betreiben, dass wir Patenschaften haben miteinander und so einander eigentlich helfen in der Jüngerschaft. Das Zweite, was Paulus sagt, ist das Wort ermahnen. Und ermahnen klingt erstmal negativ. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der gern ermahnt wird. Ich finde es eine der schwierigsten Aufgaben, auch als Pastor in der Gemeinde, zu anderen Leuten hinzugehen und jemand zu ermahnen. Finde ich nicht einfach. Das ist schwer. Kommt immer auf die Situation drauf an, auch auf die Beziehung, die man hat zu der Person. Aber es ist schwer, aber es ist notwendig. Ganz einfach. Es gehört zur Jüngerschaft dazu. Aber das Wort ermahnen klingt erstmal sehr negativ, ist ein negativ belastetes Wort. Ein Lehrer, der zum Beispiel seine Klasse ermahnt, jetzt seid doch endlich mal leise, ist nichts Positives erstmal. Oder eine Mahnung, die ins Haus flattert, weil die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Oder generell so der erhobene Zeigefinger, wenn du nicht das und das tust, dann Punkt, Punkt, Punkt. Auch hier wieder, wenn wir uns das griechische Wort anschauen, noutheteo, was für Ermahnen gebraucht wird, dann hat das die Bedeutung von Zurechtweisung in Form von Konfrontation als Ausdruck von Liebe und persönlicher Fürsorge für den Nächsten mit dem Ziel, den Betroffenen zu Veränderung zu bewegen. Das ist die griechische Bedeutung des Wortes ermahnen, so wie wir das gebrauchen. Und das hat einen ganz anderen Touch. Wenn ich jemanden ermahne, dann ist das einmal, kommt hier die Liebe vor, die persönliche Fürsorge vor und das Ziel, den ich ermahne, ja zu etwas Besserem hinzubringen, zu etwas Besserem zu stimulieren. Das heißt, biblische Ermahnung hat ein positives Ziel. Ermahnung oder Zurechtweisung sollte aus Liebe geschehen, mit dem Ziel, anderen zu helfen, dass Veränderung durch Gottes Geist in seinem oder in ihrem Leben geschieht. Und zu diesem Ziel oder zu diesem Auftrag will Gott jeden von uns ermahnen. Ermahnen ist nicht nur was für den Gemeindereferenten oder für die Ältesten oder für den Leitungskreis, sondern wir dürfen einander ermahnen mit diesem Ziel, nämlich dem anderen zu helfen, in Liebe, in persönlicher Fürsorge, dass das eigene Leben verändert wird. Ermahnung ist keine lieblose Zurechtweisung. Ermahnung bedeutet auch nicht, jemanden ja, so wegzuschubsen, du hast hier in unserer Gemeinde nichts mehr zu suchen, sondern Ermahnung bedeutet, ich reiche dir die Hand und ich will mit dir gemeinsam versuchen, dass du wieder den richtigen Weg einschlägst. Gemeinde sein, in Gemeinschaft leben bedeutet eben, dass wir einander lehren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir auch einander ermahnen. Das sind zwei wichtige Sachen, zwei wichtige Punkte. Punkt 3, letztens, was ist denn eigentlich das Ziel von Jüngerschaft? Und da sagt, ich lese nochmal den Vers vor, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Und das Ziel ist, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Vollkommen in Christus darzustellen. Das heißt, das Ziel von Jüngerschaft, das Ziel von einem jeden von uns sollte sein, dass wir perfekt, makellos und heilig vor Gott stehen. Ist es denn überhaupt möglich? Nein? Wer bietet mehr? Was? Ja, da ist der Schlüssel. In Jesus schon. In Jesus ist es möglich. Von mir aus selber unmöglich. Ich habe so viele Fehler. Jeder von uns hat so viele Fehler. Aber in Christus bin ich heilig. In Christus bin ich perfekt. In Christus bin ich makellos. Das ist der Unterschied. Neil Anderson kennt er vielleicht. Er hat einen tollen Kurs entwickelt. Wir haben den in Belgien oft gebraucht oder öfters gebraucht. Der heißt Freiheit in Christus. Und in dem Kurs behandelt er eben diesen Unterschied zwischen, wo liegt letzten Endes meine Identität und wie verändert sich meine Identität, wenn ich Jesus Christus annehme als meinen persönlichen Herrn. Bevor ich Jesus angenommen habe, war ich ein Sünder. Meine Identität war Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich kann von mir heute sagen, ich bin kein Sünder mehr. Ich sündige noch, aber ich bin kein Sünder mehr von meiner Identität. Ja, ich bin geheiligt, ich bin ein Kind des allerhöchsten Gottes. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den wir verstehen müssen, weil das ändert dann auch meine Sicht auf mich selber und auf die Werte, die ich selber habe oder wie wertvoll ich vor Gott bin. Ich bin ein Heiliger, geheiligt in Christus. Und das ist eben das Ziel der Jüngerschaft, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass wir diese Identität, dieser Unterschied, dass wir den verstehen in unserem Leben. Ein Seelsorger, der hat mir erzählt, in einem persönlichen Gespräch, der war über 30 Jahre ist er jetzt schon im Seelsorgerdienst. Und er hat irgendwann mir erzählt, Matthias, wir sollen, oder die Messlatte, die Gott stellt an jeden von uns, ist 100%. Und 100% heißt genauso sein wie Jesus. Das ist die Messlatte. Nicht weniger und mehr sowieso nicht. Die Messlatte ist 100%. So, jetzt sehe ich genau, was viele von euch denken. Und ich denke es eigentlich auch, ist unmöglich. Komme ich nie ran an die 100%. Und das habe ich ihn damals auch gefragt, aber Dirk, es ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht. Ich lebe doch hier in der gefallenen Welt, ich lebe in der sündigen Welt, ich bin selber Mensch, ich kann immer noch sündigen. Wie kann ich jemals diese 100% erreichen? Sagt er, geht nicht. Und trotzdem soll es die Messlatte sein. Wir sollen es nicht mit weniger zufrieden geben, sondern wir dürfen danach streben, 100% so zu sein, wie Jesus war. Auch wenn wir es nie schaffen hier auf der Erde. Aber ich will mich nicht zufrieden geben mit 95% und sagen, ja, die restlichen 5%, Gott macht schon so, für Gott ist es in Ordnung. Gott schaut auf die 95%. Nee, Gott schaut darauf, dass da 5% noch zu verändern sind in meinem Leben. Und Gott will diese letzten, sage ich jetzt mal, 5% oder 15% oder 30% oder wie viel auch immer, will Gott in meinem Leben verändern. Matthäus 5, 48 sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das Ziel. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Zum Schluss drei Fragen oder zwei Punkte und dann eine Frage. Gott geht es nicht darum, was du tust, sondern wer du bist. Wo ist deine Identität? Woraus ziehst du deine Identität heraus? Aus dem, was du tust, auch in der Gemeinde und denkst, wow, was bin ich, ein toller Kerl oder eine tolle Frau. Schau mal, was ich alles tue für Gott. Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Und zweitens, Gott schaut in dein Herz und er sieht, was dich bewegt. Und das finde ich einfach so eine Ermutigung für mich selber. Gott weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Gott kennt mein Herz. Und ich kann hier mit einer schönen Maske rumlaufen und sagen, ach, wie toll alles ist und wie schön alles ist. Und Halleluja, preis dem Herrn. Und innerlich fühle ich mich einsam, habe ich große Probleme, fühle ich mich schuldig vielleicht gegenüber Menschen oder gegenüber Gott oder was auch immer. Gott schaut in mein Herz und er sieht genau, was mich bewegt. Und er schaut auch in dein Herz und er sieht auch, was dich bewegt. Und die Frage, die ich dir mitgeben will zum Schluss ist, wo stehst du eigentlich in diesem Prozess der Jüngerschaft? Ich lese ihn nochmal vor, unseren Vers aus Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir. Das war Punkt 1. Das Zentrum ist Christus. Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Zwei Werkzeuge, ermahnen und lehren. Und drittens, das Ziel ist, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist das Ziel. Darum leben wir in Jüngerschaft, dass wir vollkommen Christus darstellen durch unser Leben. Und so, dass wir Jesus so ähneln, dass wenn Leute mich anschauen, dass sie Jesus sehen. Amen.